Liebe Gemeinde in Öschelbronn, bevor ich mit meiner Predigt beginne, noch einige persönliche Worte. Ich freue mich, wieder heute Morgen bei Ihnen, bei euch sein zu können. Sie haben es ja lesen können, Pfarrer, und dann kommen diese beiden kleinen Buchstaben I.R. Also bis vor 28 Jahren war ich Pfarrer in Öschelbronn, und was das I und das R bedeutet, da übe ich noch. Das erste Jahr meines Ruhestands war es wirklich relativ ruhig, und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen in den Gemeinden um unsere neue Heimat in Enzweingen. Da ist doch jemand, der ist im Ruhestand. Und weil die Pfarrersnot überall größer wird, haben sich dann die Anfragen gemehrt. Und der Mai ist in diesem Jahr ein ganz, ganz voller. Da habe ich nur einen Sonntag frei. Also insgesamt mit dieser kleinen Pause 6 verschiedene Gottesdienste nacheinander. Da muss ich mal schauen, dass ich das wieder ein bisschen besser verteile. Aber ich mache es auch gerne. Und bei dem einen oder anderen, den ich hier sehe, da kommen Gedanken, und bei dem einen oder anderen rätsel ich. Der Christian hat mir gerade vorhin gesagt, dass er gemeinsam mit unserem Ältesten, dem Jonathan, hier in Öschelbronn getauft worden ist, vor langer, langer Zeit. Er konnte sich natürlich nicht mehr erinnern, das ist ihm sicherlich erzählt worden. Also, Entschuldigung, so lange jetzt auch wieder nicht, aber ja, so ist es halt. Also ich freue mich, heute wieder da sein zu können. Und freue mich, dass das einfach, weil ich ein Freund, ein Liebhaber der Gemeinde bin, auch hier in Öschelbronn mit lebendiger Gemeinde in guter Weise weitergegangen ist. Vielen Dank auch für das kleine Beispiel zu Beginn. Das führt uns nämlich in das Thema des heutigen Gottesdienstes und meiner Predigt. Und da soll es um die Hoffnung gehen. Der Apostel Petrus, von dem unser heutiger Predigttext stammt, der fragt uns nach unserer Hoffnung als Christen. Jetzt mag ja der eine oder andere denken, also mit der Hoffnung, das ist ja vielleicht auch Typsache. Da gibt es welche, die nehmen immer alles leicht und die sind immer guten Mutes, und bei anderen ist das eben anders. Die sind so ein bisschen grüblerisch veranlagt und schwermütig und sehen vielleicht immer das Glas nur halb voll und nicht mehr, oder halb leer und nicht mehr halb voll. Aber für den Apostel Petrus ist die Frage nach unserer Hoffnung keine Frage des Typs, sondern eher eine, die uns nach unserem Glauben und dem Grund unseres Glaubens fragen lässt. Und eigentlich wissen wir das alle auch, und die Psychologen bestätigen es uns, dass sinnvolles Leben ohne Hoffnung nicht möglich ist. Bei uns war gestern wieder ein großer Artikel in der Zeitung, wo es so um assistierte Sterbehilfe geht. Und auch wenn ich das nicht befürworten kann, so kann ich die Frage verstehen, wenn keine Hoffnung mehr ist, was soll das Leben dann eigentlich noch? Und dennoch ist es mit der Hoffnung ja auch etwas Seltsames. Wir brauchen sie alle, aber wir können sie uns nicht einfach nehmen. Das ist so ähnlich, wie Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat: Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. So ist das auch mit der Hoffnung. Die Hoffnung, die wir brauchen, können wir uns nicht einfach selber nehmen. Und dann ist ein zweites, was da herausfordernd ist bei der Hoffnung. Die Hoffnung vermag unsere Gegenwart zu verändern, obwohl sie eigentlich auf die Zukunft hin ausgerichtet ist. Jetzt habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, eigentlich zwei, aber zunächst mal das erste, ein düsteres Bild. So sah es dort nach einem verheerenden Waldbrand aus. Alles hoffnungslos. ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Das Feuer hat, so scheint es zumindest, alles Leben vernichtet. Aber dann, jetzt kommen wir zum zweiten Bild, dann eine Veränderung. Zunächst nur ganz unscheinbar und im Kleinen, ein Hoffnungsschimmer, frisches Grün, bricht sich nach dem verheerenden Brandbahn. Neues Leben beginnt zu keimen. Und darum soll es in unserem heutigen Predigttext und in dieser Predigt gehen, nämlich um die Frage, wie wir denn solche Menschen werden können. Menschen, die von Ostern herkommen. Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Ein kluger Mann, es war ein Inder, kein Christ, aber sehr einflussreich. Er hat als erster Nicht-Europäer 1913 den Nobel-Literaturpreis erhalten. Der hat einmal, wie ich meine, sehr schön und anschaulich von der Hoffnung gesagt: Hoffnung ist wie ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. Hoffnung ist wie ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. Und der Apostel Petrus möchte, dass wir zu solchen Menschen werden, die schon singen können, auch wenn die Nacht noch dunkel ist, weil sie so wie die Vögel etwas ahnen von dem, was noch kommt. Die Vögel singen, obwohl es noch Nacht ist, in dem Wissen, dass da noch etwas kommt, dass da ein neuer Morgen kommt, dass die Sonne bald wieder aufgehen wird und dass auf das Dunkel der Nacht ein neuer Tag folgt. Und eigentlich geht es uns als Christen doch genauso. Denn auch wir wissen doch etwas davon, vielleicht erahnen wir es auch nur, dass da noch etwas kommt, dass da nach dem Dunkel, das vielleicht auch zu unserem Leben gehört, ja natürlich gibt es das auch, dass da noch etwas kommt, ein neuer Tag kommen wird. Ich lese uns aus dem ersten Petrusbrief die Verse 3 bis 9 im ersten Kapitel. Da sagt der Apostel: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Drei Gedanken zu unserem heutigen Predigttext. Der erste: Leben mit lebendiger Hoffnung braucht einen festen Grund. Es müsste eins weitergehen. Ja, Leben mit lebendiger Hoffnung braucht einen festen Grund. Lebendige Hoffnung braucht, aber sie hat eben auch einen Grund. Der Apostel sagt, das, was Gott an Ostern getan hat. Durch seine große Barmherzigkeit hat unser Gott uns, die wir ohne ihn, auch ohne Hoffnung waren, wiedergeboren zu einem Leben mit einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ostern. Ostern ist der Grund aller christlichen Hoffnung. Und es war ja sehr schön, wie du das in diesem Beispiel auch erzählt hast, dieser Arbeitskollege, der könnte sich ja eigentlich nur noch Sorgen machen und grämen und voller Angst sein, Schulden und Familie und keine Arbeit, aber er weiß um Ostern, er vertraut seinem Gott. Ohne die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gäbe es keine Hoffnung. Das macht der Apostel Paulus, der konnte die Dinge ja auch auf die Spitze treiben, einmal sehr, sehr drastisch, unübersehbar deutlich. Wenn er in seinem Brief an die Korinther, in seinem ersten Brief schreibt, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, wenn es keine Hoffnung über dieses Leben hinaus gibt, wenn am Ende auf uns alle nur noch der Tod wartet und nichts mehr danach, dann, sagt der Apostel, dann genießt das Leben, weil es ja mehr nicht gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und deshalb, liebe Gemeinde, darf es an dieser Stelle, da wo wir nach Ostern fragen, auch keine Ungewissheit geben. Was denn nun mit Jesus an Ostern geschehen ist? Und es genügt an dieser Stelle auch nicht, wenn manche meinen, da könnte es doch auch in unserer Kirche verschiedene Antworten geben. Bei der Frage nach Ostern gibt es nur ein Entweder-Oder, ein Alles oder Nichts. Entweder Jesus ist auferstanden von den Toten, und ich meine das jetzt wirklich leibhaftig, sodass das Grab leer war, und dann, liebe Gemeinde, dann haben wir einen lebendigen Herrn. Und dann können wir ihn auch heute noch erfahren, und dann können wir auch heute noch mit ihm leben. Und dann gibt es eine lebendige Hoffnung für uns, die trägt auch über das Sterben hinaus. Und die trägt auch durch manche Dunkelheiten dieses Lebens hindurch. Oder wir sind als Kirche nur noch ein Jesus-Gedenkverein. Und was das bedeutet, das kann man ja, Gott sei es geklagt, auch an manchen Orten sehen und erleben. Der Grund unserer Hoffnung ist nichts anderes als die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wenn wir jetzt noch einmal auf dieses Bild schauen, das ich mitgebracht habe, dann ahnen wir ja auch, dass dieses zarte, junge Pflänzchen überhaupt nur wachsen konnte, weil es einen Grund hatte, weil es mit den Wurzeln des alten, verbrannten Baumes verbunden war. Zugleich, wir kommen noch einmal zu unserem Predigttext, zugleich macht der Apostel aber auch deutlich, dass diese Hoffnung nichts ist, was wir uns einfach nehmen könnten. Alle wesentlichen Dinge des Glaubens werden uns geschenkt. Die Hoffnung ist ein Geschenk der Barmherzigkeit unseres Gottes, sagt der Apostel. Und sie bedarf einer so grundlegenden Veränderung in unserem Leben, dass der Apostel sie mit einer Geburt vergleicht, einer neuen Geburt. Das heißt, da wo der Heilige Geist uns Jesus groß macht, da wo wir zum Glauben an ihn finden dürfen, da schenkt unser Gott auch diese neue Geburt, die nicht nur unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart verändert, sondern die uns auch zu einer neuen Hoffnung, zu einer lebendigen Hoffnung befähigt. Ein zweiter Gedanke. Leben mit einer lebendigen Hoffnung erlebt Bewahrung. Aus Gottes Macht, sagt der Apostel, werdet ihr bewahrt durch den Glauben zur Seligkeit. Hoffnung ist eben nicht nur auf die Zukunft gerichtet, sondern sie hat eine verändernde Kraft auch schon für unser Hier und Heute. Sie macht in den Bedrängnissen und Schwierigkeiten dieses Lebens eben auch ein Stück weit krisenfester. Die Fachleute sagen dazu heute resilienter. Für die Christen in Kleinasien, an die der Apostel schreibt, ist mit ihrem Jesusglauben eben nicht einfach alles leichter geworden, sondern ganz im Gegenteil. Vieles ist schwieriger geworden. Sie erleben Anfechtungen und Traurigkeit, denn obwohl sie niemandem etwas Böses getan haben, findet ihre Umwelt das mit dem Glauben der Christen überhaupt nicht prickelnd. Sie wollten und konnten bei vielem nämlich nicht einfach mehr so mitmachen wie bisher. Und das Allerschlimmste war, dass sie die römischen Götter nicht mehr verehrten. Glauben durfte im Römischen Reich jeder, was er wollte, so ähnlich wie heute auch. Aber das Räucheropfer für die Götter, das war Gesetz, das war Pflicht, das war der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt. Wer da nicht mehr mitmachte, der gefährdete den vielbeschworenen gesellschaftlichen Konsens. Und liebe Gemeinde, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Lage der ersten Christen da in Kleinasien in einer ja noch vorchristlichen Gesellschaft in manchem auch der unseren vergleichbar ist, die wir in einer, so sagen uns das die Fachleute, nachchristlichen Gesellschaft leben. Und dass wir deshalb manches von ihnen lernen können. Aber, sagt der Apostel, lasst euch durch den Widerstand, der euch begegnet, nicht verunsichern. Haltet weiter fest an Jesus. Der ist eure Hoffnung. Und wenn ihr das tut, wenn ihr im Glauben, also im Vertrauen und Hoffen auf ihn baut, dann wird euch Gott durch seine Macht auch bewahren. Bewahren bis zum Ziel hin, bewahren bis zur Seligkeit. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass der Apostel nicht sagt, es ist euer Glaube, der euch bewahren wird. Denn Glauben kann ja manches Mal auch ein sehr angefochtenes und schwankendes Ding sein. Der Apostel sagt etwas anderes. Er sagt, es ist Gottes Macht, die euch zu bewahren weiß. Der Glaube ist dann eher so etwas wie die Brücke oder die Verbindung hin zu dieser Macht Gottes. Gott vermag euch zu bewahren. Er vermag euch festzuhalten. Er vermag euch zu schützen. All diese Bedingungen, diese Bedeutungen schwingen hier mit. Und liebe Gemeinde, das ist doch etwas Wunderbares und Großartiges und Hoffnungsvolles, dass wir das hören und dass wir das wissen dürfen. Da ist ein Gott, da ist unser Gott, der uns bewahren und festhalten und schützen will. Und mir fällt dann, und manchem von Ihnen geht es vielleicht genauso, in diesem Zusammenhang ja auch jenes ermutigende und mutmachende Wort vom Ende des Hebräerbriefs ein, wo der Apostel sagt, lasst uns aufsehen, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das ist ja auch mit ein Grund, dass wir in unseren Kirchen immer auf das Kreuz schauen, auf diesen Herrn, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Leben, das von Ostern herkommt, das von dem Auferstandenen her Hoffnung gewinnen darf, eine bleibende, eine lebendige Hoffnung, das darf auch Gottes Bewahrung erleben, in allem Auf und Ab dieses Lebens. Das gehört mit zu der Hoffnung, von der der Apostel uns sagt. Und dann ein drittes, Leben mit einer lebendigen Hoffnung ermutigt zur Vorfreude. Gleich mehrfach spricht der Apostel in den Versen unseres Predigttextes von einem himmlischen Erbe, das für uns aufbewahrt wird. Er spricht von der Seligkeit oder Rettung, die zur letzten Zeit offenbar werden soll. Und er spricht von großer Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen werden. Zu einem Leben mit lebendiger Hoffnung gehört das also ganz elementar mit dazu, diese Perspektive der Vorfreude auf das, was noch kommt. Christen dürfen und müssen sich immer ein Stück weit auch schon freuen auf das, was noch kommt. Und ich finde das auch ganz großartig, dass uns da die Heilige Schrift nichts vormacht. Sie tut nicht so, als ob zu einem Leben des Glaubens nicht auch das andere gehörte. Die Heilige Schrift weiß immer um ein schon jetzt, aber eben auch ein noch nicht. Schon jetzt dürfen wir mit Jesus leben. Schon jetzt dürfen wir ihn lieb haben. Schon jetzt dürfen wir an ihn glauben, als unseren Herrn und Heiland, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber das alles tut ihr, sagt der Apostel, obwohl ihr ihn nicht seht und obwohl ihr noch nicht am Ziel seid. Jetzt, sagt der Apostel, gibt es, wenn es sein soll, eine kleine Zeit mancherlei Anfechtungen. Aber dann werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und wir merken, dass die Vorfreude mit dazugehört zu einem Leben mit lebendiger Hoffnung. Die Vorfreude auf das, was noch kommt. Natürlich dürfen wir als Christen auch schon jetzt viel Gutes und Frohes und Ermutigendes mit Jesus erleben. Aber jetzt, solange wir noch nicht am Ziel sind, gibt es eben immer auch ein sowohl als auch Freude und Traurigkeit, Sieg und Versagen, Gewissheit und Zweifel. Aber das alles eben nicht ohne die Barmherzigkeit Gottes, der uns nicht nur zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, sondern, sagt der Apostel, auch zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das für uns aufbewahrt wird im Himmel. Und diese Aussicht ist es, die uns nicht verzweifeln lässt in mancherlei Anfechtungen oder, wie der Apostel sagen kann, wenn unser Glaube durchs Feuer geläutert wird. Weil Menschen mit einer lebendigen Hoffnung eben mehr sehen und mehr wissen und mehr glauben als das, was sie erleben oder erleiden oder zu tragen haben, deshalb gibt es in ihrem Leben diesen Grundton der Vorfreude, der auch in allem dunkel bleibt. Und diese Vorfreude hat einen doppelten Grund, nämlich einmal, dass es Ostern geworden ist. Das ist der Ursprung. Und dass wir deshalb wissen und erfahren dürfen, der Herr lebt und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und zum anderen hat diese Vorfreude ihren Grund darin, dass unser Herr uns viele Verheißungen gegeben hat, die gelten, etwa jene von diesem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das auf uns wartet. Deshalb darf auch bei uns die Hoffnung so etwas sein wie jene Vögel, die schon singen, obwohl die Nacht noch dunkel ist. Als Menschen mit lebendiger Hoffnung kennen wir Jesus. Wir wissen um Ostern. Wir erleben Gottes Bewahrung auch in schwierigen Zeiten. Und wir dürfen leben in der Vorfreude auf das, was noch kommt. Denn unser Herr macht seine Verheißungen wahr. Amen. Jetzt singen wir, glaube ich.